Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon Egon Rams, General AD. Bis 2010 war er Oberbefehlshaber des Allied Joint Force Command und damit einer der ranghöchsten deutschen Soldaten in der NATO. Guten Morgen, Herr Rams.
Guten Morgen, Frau Engels.
Bedeuten diese drei neuen Panzertypen, also der deutsche Marder, der französische AMX-10RC und auch der US-Bradley-Schützenpanzer, eine neue Qualität der Waffenlieferungen an die Ukraine?
Also nach meiner Auffassung nicht. Nach meiner Auffassung ist diese Unterscheidung, die jetzt seit fast, ich sag mal, einem guten Dreivierteljahr gemacht wird, künstlich herbeigeredet worden. Und wir hätten eigentlich mit der Entscheidung oder mit den Entscheidungen, die in der Politik gefallen sind, sei es von der NATO, sei es von den USA, sei es von Deutschland, dass wir die Ukraine in ihrem Krieg, in ihrer Verteidigung gegen die Aggression Russlands unterstützen wollen, hätten wir eigentlich von vornherein auch mit diesen Fahrzeugen rechnen müssen und die Ukraine damit entsprechend unterstützen müssen.
Das heißt, Sie sehen hier den Unterschied zu den bisherigen Lieferungen, die es ja auch bei Gepard beispielsweise gab, gar nicht so groß. Der große Unterschied wäre dann, militärisch betrachtet, eine Lieferung von Leopard 1 oder 2 Panzer?
Also auch das sehe ich nicht als großen Unterschied. Diese ganze Philosophie mit den schweren Waffen oder mit den schwer gepanzerten Fahrzeugen dergleichen mehr ist eine künstlich herbeigeredete Philosophie. Wenn Sie die Panzerhaubitze 2000 nehmen mit ihren Wirkungen, mit ihren Reichweiten und dergleichen, dann ist es sicherlich genauso eine schwere Waffe wie der Leopard. Zweiter Satz zu diesem Thema. Ich rede ungern über den Leopard 2. Weil wir selber zu wenig Panzer haben, um unsere Truppenteile, die wir haben, die wir selber aufstellen, strukturell entsprechend ausrüsten zu können. Aber genauso wie für den Marder bei der Firma Rheinmetall stehen bei anderen Firmen noch rund 100 Kampfpanzer Leopard 1 A5. Das ist die modernste Version des Leopard 1 gewesen. Das ist auch ein schlagkräftiges Fahrzeug und da fällt auch vielleicht dann die Argumentation leichter. Einfach aus dem Grunde, weil die Kanone des Leopard 1 genauso groß ist wie die Kanone des AMX. Aber auch dies ist ein künstliches Argument, welches dann wieder hochgebracht wird.
Wenn wir jetzt darauf schauen, wie Sie die ukrainische Militärkraft derzeit einschätzen, ist es denn im Moment dann sinnvoll, diese Lieferung möglicherweise auch bis einschließend dann den Leopard 1 zu leisten? Und wenn ich Sie richtig verstehe, den Leopard 2 nur zurückzuhalten, weil es um Eigensicherung der Bundeswehr geht?
Es geht um die eigene Ausrüstung. Sicherung ist im Augenblick noch nicht der Fall, aber wir wollen auch Panzerbataillone haben. Ich denke, dass die Situation vielleicht sogar im September, Oktober, als die Gegenangriffe der Ukraine ostwärts Charkiw und unten bei Kherson relativ erfolgreich gewesen sind, wenn sie dort über diese Waffen verfügt hätten, hätten sie möglicherweise eine Chance gehabt, schon damals den Angriff in beiden Bereichen weiter voranzutragen. Das hätte der Ukraine geholfen. Die Angriffstätigkeiten sind zum Stillstand gekommen. Die russische Seite, Putin, hat die Zeit genutzt, um zusätzliche Kräfte wieder in den Osten, in den Donbass zu verlegen. Da ist er auch noch bei. Davon gibt es Bilder und Aufklärungsbilder aus den letzten Tagen und Wochen. Und von daher, sage ich mal, ist es nötig, dass diese Waffen so schnell wie möglich dort rübergehen und die Ukraine befähigen, in einer beweglichen Gefechtsführung auch tatsächlich möglichen russischen neuen Angriffen entsprechend entgegenzutreten. Die Ukraine lebt von den Waffen, die sie aus dem Westen bekommt. Und wenn der Westen nicht die entsprechenden Waffen liefert, hat die Ukraine kaum eine Chance, diesen Krieg, diesen Aggressionskrieg, trotz großer Kampfmoral, trotz großer Unterstützung aus der Bevölkerung zu gewinnen. Das ist das Problem dabei.
Dann versuchen wir es mal etwas praktischer zu machen. Wenn wir die deutsche, die französische und die US-Linie dieser Schützen- bzw. Spähpanzer jetzt nehmen, wie gut korrespondieren denn diese Waffensysteme miteinander? Kann die Ukraine daraus wirklich weiter die Verteidigungslinie aus Ihrer Sicht wieder weiter nach vorne verschieben?
Also Bradley und Marder sind durchaus vergleichbare Schützenpanzertypen, A von der Bewaffnung her, B von der Besatzung her, die auch etwa vergleichbare Leistungskriterien haben, obwohl der Marder etwas älter ist. Der AMX-10RC fällt da ein bisschen aus der Reihe, einfach aus dem Grunde, weil er ein Panzer ist, zwar auch mit einer 105mm Kanone, aber der ist eigentlich für, ich sage das mal, Aufklärungsaufträge gedacht. Das heißt, er passt in dieses Bild nicht richtig rein. Das eine können sowohl Fahrzeuge sein für den geschützten Transport der Soldaten als auch Kampffahrzeuge. Marder und Bradley sind in der Lage, mit ihrer Turmbewaffnung abgesessene Infanterie zu unterstützen. Von daher ist das eine etwas andere Qualität. Trotzdem, wir kennen das Gefecht der verbundenen Waffen und ein Teil des Gefechtes der verbundenen Waffen ist der gemeinsame Kampf der Panzer und Panzergrenadiere, wie wir das in Deutschland sagen oder auch in der Lehre in anderen NATO-Staaten sagen, es geht, wobei vielleicht ein anderer Panzertyp sinnvoller wäre.
Wie steht es denn um die Logistik drumherum, das heißt die Ausbildung in diesen neuen Panzertypen? Dazu braucht man Ersatzteile, Munition, Ähnliches. Oder haben wir jetzt es mit einem Sammelsurium zu tun, was da an die Ukraine geht?
Ja, das ist eine der Befürchtungen, die ich habe, dass aufgrund der vielen verschiedenen Typen, die jetzt möglicherweise aus dem Westen geliefert werden können, wir damit die logistische Kette der Ukrainer und in die Ukraine hinein überfordern. Ein Problem, da wäre beispielsweise, ich komme auf ihn zurück, der Leopard 1 ganz hilfreich, einfach aus dem Grunde hilfreich, weil die gleiche Wanne, das gleiche Fahrgestell, das gleiche Triebwerk und das gleiche Getriebe wie der Gepard hat. Das heißt, das wäre schon eher kompatibel als jetzt beispielsweise ein AMX-10. Das ist die eine Seite dabei. Ausbildungsmäßig, sage ich jetzt mal mit meinen Worten, ist beispielsweise ein Schützenpanzer Marder bei weitem nicht so komplex wie beispielsweise der Flugabwehrpanzer Gepard, den wir bereits dahin geliefert haben und mit dem die Ukrainer ja offensichtlich A, relativ schnell mit der Ausbildung fertig geworden sind und B, offensichtlich auch jetzt ganz gut zurechtkommen.
Dann weiten wir nochmal den Blick. Von Lieferungen von US-Abrams-Kampfpanzern oder französischen Leclerc-Panzern ist weiterhin nicht die Rede, ebenso nicht von Leopard 2. Sollten denn diese Waffengattungen weiterhin nicht an die Ukraine gehen, aus dem Blick heraus, dass dann möglicherweise Russland doch sich zu sehr in die Enge gedrängt sieht? Da fürchten ja Kritiker, dass dann die Schwelle, sich nuklear zu beteiligen an diesem Konflikt oder nuklear anzugreifen, dass diese Schwelle für die Russen weiter sinkt. Wie sehen Sie das?
Also ich glaube nicht, dass die Schwelle sinkt. Ich glaube, dass bei Wladimir Putin ganz andere Gründe dafür spielen werden oder dazu beitragen werden, dass er Nuklearwaffen nicht einsetzen wird. Das ist aber hat was zu tun beispielsweise mit China. Das hat was zu tun beispielsweise mit Weißrussland und anderen Dingen mehr. Aber wenn ich auch diese Kampfpanzertypen nehme, die Sie gerade genannt haben, also Leo 2 Leclerc und den M1 Abrams der Amerikaner, dann kommen dort auch noch andere Probleme mit da rein. Dann haben sie tatsächlich drei grundverschiedene Kampfpanzertypen. Für jede diesen Kampfpanzertypen müssten sie eine entsprechende Logistikkette aufbauen. Ich rede jetzt mal gar nicht von der Ausbildung, die dürfte für alle Typen etwa gleichwertig sein. Aber sie müssten eine unterschiedliche Logistikketten aufbauen und das würde wahrscheinlich zu erheblichen Schwierigkeiten führen. Nehmen Sie den M1 Abrams, den gibt es in Varianten mit einer Turbine drin. Die Turbine braucht Flugbetriebsstoff oder Benzin. Eine Versorgungskette Benzin in dem Sinne gibt es in der Ukraine oder in die Ukraine hinein bisher nicht. Sowas müsste dann neu aufgebaut werden. Das heißt, da muss man schon ein bisschen differenzierter reingucken, bevor man dann auch für die Ukraine möglicherweise neue Hürden aufbaut.
Das sind praktische Erwägungen. Schauen wir noch einmal auf die Entwicklung generell. Man hatte ja erwartet, im Winter werden die Kämpfe vielleicht relativ zum Erliegen kommen. Nun hören wir im Raum Bachmut in der Region Donetsk nach wie vor von schweren Kämpfen. Wie schätzen Sie die Lage gerade ein?
Also die Kämpfe im Raum Bachmut sind offensichtlich weitestgehend auf Infanteriekräfte gestützt. Das heißt, hier haben sich die Lageinformationen ja im Prinzip beide Seiten eingegraben und führen dort mehr oder weniger einen Stellungskampf, der auch vor allem mit beeinflusst wird durch die russische Artillerie, die russische Seite dort entsprechend massiv unterstützt. Frau Engels, ich möchte noch einen Satz dazu sagen. Im Winter die Kämpfe erliegen, ist in meinen Augen heute in der heutigen Zeit ein Trugschluss. Ganz im Gegenteil, wenn bestimmte Bereiche, wo man sich normalerweise mit Kettenfahrzeugen und Panzern nicht bewegen kann, tief gefroren sind, dann werden diese panzergängig. Und auf die Art und Weise kann man dann möglicherweise andere Achsen, Angriffsachsen, Verstärkungsachsen nutzen, als man sie bei einem aufgetauten und, sumpfigen Boden nutzen kann.
Soweit. Hier müssen wir einen Punkt setzen. Die Nachrichten folgen. Vielen Dank an Egon Rams, General AD, für Ihre Einschätzungen heute früh.
Gerne, Frau Engels.